Schön, dann darf auch ich alle begrüßen, die wiedergekommen sind oder auch neu zu uns gestoßen sind im Rahmen dieser kleinen Vortragsreihe über die Identität eines Christen. Ich möchte keine langen Vorreden halten, nur ganz kurz noch einmal aufgreifen, was wir gestern Abend schon zusammen bedacht haben. Identität ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Wir haben festgestellt, das Wort Identität kommt in der Bibel nicht vor. Die Sache schon, auf jeder Seite. Identität ist das, was uns ausmacht, was uns unverwechselbar, unvergleichlich macht mit anderen. Jeder von uns hat einen Fingerabdruck. 7 Milliarden Menschen auf der Erde, keiner hat den gleichen Fingerabdruck. Jeder einzigartig. Wir haben eine DNA. Wenn wir 30 Jahre irgendwo im Wald gelegen sind, tot, und man findet nur ein Hautfetzelchen von uns, man kann sofort uns erkennen an der DNA. Identität. Jeder von uns hat einen Ausweis. Die Kinder einen Kinderausweis. Wir einen Personalausweis. Reisepass. Identitätsurkunde. Identity Card. Ja? Unsere Identität, die uns ausweist. Wer bin ich? Wir haben gesehen, wenn man den Menschen mal nur so von außen gesehen beschreibt, dann kann man alle diese Dinge nennen, die da jetzt in dem Kreis stehen, mit gelber Farbe, körperliche Faktoren, unsere Lebensgeschichte, soziale Beziehungen, in denen wir stehen, unsere Vorlieben, Interessen, Grenzen, die wir setzen oder entfernen. Wir verändern uns, wir sind in einem Prozess der Veränderung und wir haben einen Sinn für die Zukunft. Aber das alleine ist zu wenig. Wenn das unser ganzes Leben ausmacht, da fehlt etwas ganz Entscheidendes. Die Identität in Christus. Ihn zu kennen, in ihm Leben zu haben. Das ist das positive Vorzeichen vor der Klammer. Und dann schloss ich gestern Abend mit dieser Folie. Ich habe gesagt, durch die Wiedergeburt, wo Gott in ein Menschenleben eingreift und einem Menschen eine neue Geburt schenkt, ein neues Leben, eine neue Identität, da wurde uns eine neue, perfekte Identität geschenkt. Das können nur Christen sagen. Die haben eine neue Identität. Und diese müssen wir uns aber im Glauben zu eigen machen. Da werde ich darauf zurückkommen, auf diese Aussage in etwa 20 Minuten. In Christus kann jedes Identitätsproblem seine Lösung finden. Er bringt uns nämlich alles zurück, was Adam uns geraubt hat. Jener Adam im Garten Eden, was der geraubt hat. Und da möchte ich anknüpfen. Ich habe hier eine Folie, die kann ich jetzt nicht entwickeln, die muss ich so auf einmal gleich zeigen. Und ich kann jetzt auch leider nicht hier mit dem Pointer arbeiten, aber ihr seht es ja, wir gehen immer von einer Spalte zur anderen. Der erste Adam im Garten Eden, der kehrte sich vom Vater ab und der Sünde zu. Christus, der wird in der Bibel der letzte Adam genannt, der kehrte sich zum Vater hin, auch in einem Garten, im Garten Gethsemane. Adam war nackt und schämte sich, haben wir gestern Abend gelesen. Weil er gesündigt hatte, schämte er sich und musste sich verstecken. Christus war nackt und trug unsere Scham. Wir stellen ihn aus ästhetischen Gründen dar mit einem Lendentuch. Das ist auch richtig so, das sollten wir auch so tun. Aber wir wissen aus der Geschichte, dass die Gekreuzigten bis zur letzten Schande und Ehrlosigkeit erniedrigt waren. Sie waren nackt. Adam sündigte und brachte uns Dornen. Christus blieb ohne Sünde und trug eine Dornenkrone. Das ist nicht zufällig, dass er eine Dornenkrone hatte. Das ist das Zeichen des Fluches in der Bibel, die Dornen. Adam sündigte an einem Holz. Christus trug unsere Sünden an einem Holz. Auf das Holz, sagt Petrus. Adam stellte sich an die Stelle Gottes. Christus wurde unser Stellvertreter vor Gott. Adam starb als ein Sünder. Der Herr Jesus starb für die Sünder. Seht ihr diese wunderbare Gegenüberstellung, dieser Kontrast? Christus brachte alles zurück, was Adam uns geraubt hat. Und noch mehr. Wir, die wir in Christus sind, wie Hans-Jürgen eben gelesen hat aus dem Kolosserbrief, wir haben mehr, als Adam hatte vor dem Fall. Denn Adam war ein Geschöpf Gottes, vollkommen, aber unerprobt. Und als er erprobt wurde, fiel er. Aber er war nicht in Christus. Das können nur Wiedergeborene sagen heute, die im Zeitalter der Gemeinde leben. So, ich sagte gestern Abend, dass wir uns heute nur mit Paulus beschäftigen wollen. Ich glaube nämlich, dass wir von niemandem so viel zum Thema Identität lernen können wie von ihm. Gestern Abend habe ich schon gesehen, einige von euch schreiben wie die Weltmeister. Ihr könnt diese ganzen Präsentationen natürlich haben. Die habe ich alle schon in einen Ordner geschoben, der heißt Bayreuth. Ja? Und ihr könnt die haben, wenn ihr die verwenden wollt oder nochmal nachlesen wollt. Aber jeder, der schreiben will, darf schreiben, Thomas. Ja? Alles klar, kein Problem. Wenn ich im Vortrag sitze, ich schreibe auch immer, das geht gar nicht anders. Der Apostel Paulus hatte selbst eine starke Identität in Christus und er kommunizierte das Thema oft in seinen Briefen. Und wir können nicht heute Abend 13 Paulusbriefe anschauen, das geht nicht. Aber 4 werden wir nacheinander jetzt anschauen. Identität im 1. Korintherbrief. Da sehen wir nämlich, wie Paulus selbst diese neue Identität in Christus fand. Und zwar Kapitel 15, nur eine Stelle. Kapitel 15, die Verse 8 bis 10. 1. Korinther 15 ist das große Auferstehungskapitel der Bibel. 58 Verse über die Auferstehung Jesu Christi. Und die ersten 11, da schildert er die historischen Zeugen, die Augenzeugen der Auferstehung, die, die ihn als Auferstandenen gesehen haben. Und da lesen wir hier. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Unzeitig heißt frühzeitig oder zu spät, unzeitig eben, nicht zum richtigen Zeitpunkt. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Die schönste und wichtigste Identitätsaussage in der ganzen Bibel. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wenn das ein Mensch sagen kann. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Saulus, wie er vorher hieß, ist ja vor Damaskus, der Hauptstadt Syriens, dem auferstandenen Christus begegnet. Und dieses Ereignis veränderte sein ganzes Leben, auch seine Identität. Er blieb zwar in demselben Körper wie vorher, aber er erhielt eine völlig neue Identität. Die Gnade Gottes definierte ihn neu. Er sagt, von Gottes Gnade bin ich jetzt, was ich bin. Er war nicht mehr der rebellische Christenverfolger, an dessen Händen einmal Blut geklebt hatte. Er war nicht mehr der jüdische Eiferer, der gesetzliche Feuergeist. Saulus von Tarsus wurde ein Christ, ein Kind des lebendigen Gottes, ein wahrer Jünger Jesu. Das war der große Wechsel in seinem Leben. Paradigmenwechsel, sagt man, Identitätswechsel, ja, von der alten zur neuen Natur. Hier haben wir jetzt die Aussage im Mittelpunkt gehabt, von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Welche Vorstellung verbinden wir mit dem Wort Gnade? Ist das für uns so etwas Undefiniertes, etwas Pietistisches, etwas Liturgisches? Was bedeutet für uns Gnade? Ich möchte nicht, dass das so eine Worthülse ist, in der nichts drin ist, nur Luft. Gnade ist für mich das Hauptwort der Bibel. Wenn man die gesamte Botschaft der Bibel mit einem Wort zusammenfassen wollte, dann wäre das Wort Gnade am passendsten. Gnade bedeutet, etwas ohne Verdienst und Würdigkeit geschenkt bekommen haben. Im Gegenteil, man hatte Zorn verdient, Hölle verdient, Verdammnis verdient, Strafe verdient. Aber man bekommt geschenkt von Gott Vergebung der Sünden, Friede mit Gott, Leben, ewiges Leben, eine Kind-Vater-Beziehung zu Gott, kurz eine neue Identität. Und dann in und aus dem Geschenkten zu leben, das ist Gnade. Da bekommt man nicht nur etwas aufs Konto gebucht und da liegt es dann, sondern man bekommt etwas geschenkt, aus dem man leben kann, in dem man leben kann. Christen leben in der Gnade. Paulus schreibt an die Römer, wir haben Zugang bekommen zu der Gnade, in der wir stehen oder in der wir leben. Unsere Väter haben von einem Gnadenstand gesprochen. Ein Evangelist, Krupka war sein Name, der Schwiegersohn von Ernst Modersohn, hatte einmal gesagt, ein Vogel lebt in der Luft, ein Fisch lebt im Wasser und Christen leben in der Gnade. Das ist unser Lebenselixier. So wie ein Vogel sich in der Luft wohlfühlt und der Fisch im Wasser, so leben wir in der Gnade. Ich finde das schön ausgedrückt. Lebenselixier. Gnade ist der Raum, in dem wir leben. Wir könnten sogar sagen, unsere geistliche Geografie ist die Gnade. Wir leben als Christen in und aus der Gnade. Ich hoffe, dass jeder von uns etwas damit anfangen kann, mit diesen Aussagen, zu wissen, was das bedeutet, aus dem geschenkten Leben. Diejenigen, die aus dem Hintergrund einer der beiden großen Kirchen kommen, die es in Deutschland gibt, und ihr ahnt schon welche, die sehr unter Druck waren, die bringen mussten, die Werke tun mussten, sich das Heil verdienen mussten, die atmen meistens noch mehr auf, wenn sie die Gnade kennenlernen. Das ist so eine Befreiung. Nicht mehr sich das Heil verdienen müssen. Nicht mehr ständig in Ungewissenheit leben müssen. Habe ich genug getan? Wenn ich auf dem Sterbebett liege, wird es mir ausreichen, was ich getan habe? So braucht ein Mensch, der die Gnade erfasst hat, nicht mehr denken. Er weiß sich, von Gott geliebt und angenommen und reich beschenkt. Schaut noch einmal die Worte, die ich da mit Rot hervorgehoben habe. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Die Gnade lässt uns also nicht faul und träge werden, dass wir da unsere frommen Däumchen drehen in der frommen Gartenlaube, ja? Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, sagt Paulus, aber nicht ich. Er beeilt sich gleich zu sagen, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Was für wunderbare, herrliche, köstliche Aussagen. Warum schreibt er das gerade an die Korinther? Warum schreibt er das nicht an die Thessalonicher oder an Timotheus? Warum schreibt er diese Sätze an die Korinther? Schaut mal, Korinth war eine Hafenstadt. Korinth war das St. Pauli des Altertums. Korinth war ein Sündenbabel. Man hat ein Sprichwort gehabt, wenn man sagen wollte, der lebt ganz liederlich, dann hat man gesagt, er lebt korinthisch. Das war sprichwörtlich. Jeder wusste, was dann gemeint ist. Der lebt korinthisch. Und da ist Paulus hingekommen, in dieses Sündenbabel und hat das Evangelium von gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus verkündigt, die Kreuzesflagge gehisst und solche Menschen kamen zum Glauben. Schaut mal, er kannte die Korinther. Er hat 1,5 Jahre dort mit ihnen auf engstem Raum gelebt. Und er schreibt, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, Gott hat ein volles Ja zur Sexualität, aber in dem Rahmen, den er dafür gegeben hat. ist die Ehe. Götzendiener, Ehebrecher, die in eine fremde Ehe einbrechen zum Beispiel, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer, nicht Gotteslästerer, sondern die über andere Menschen herziehen und lästern, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und dann sagt er, und das sind manche von euch gewesen. Das ist das Holz, aus dem die Korinther geschnitzt war. Da kamen die her. Aber, dann kommt das große Aber. Aber, ihr seid abgewaschen durch das Bad der Wiedergeburt, haben wir gestern Abend gehört. Oder mit dem Blut Jesu Christi. Abgewaschen, alle Sünden abgewaschen. Ihr seid geheiligt, für Gott ausgesondert. Ihr seid gerechtfertigt worden, das heißt gerecht erklärt worden, für gerecht erklärt worden, durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Darum schreibt er das den Korinthern. Weil die hatten auch einmal eine alte Identität. Sünder, verlorene Menschen, ohne Gott in dieser Welt, auf dem Weg zur Hölle, aber durch den Glauben an Jesus Christus gerettet, eine neue Identität erhalten. Jetzt möchte ich an der Stelle mal eine Frage stellen. Und niemand von euch muss sich beteiligen. Niemand muss jetzt die Hand heben, wenn ich frage. Ja? Aber die Mutigen von euch, die dürfen auch gerne die Hand heben. Die dürfen sich gerne melden, jetzt, wenn ich diese Frage stelle. Wer von euch glaubt denn, dass er in den Augen Gottes genauso gerecht und angenommen ist wie Billy Graham, der große Prediger Amerikas des letzten Jahrhunderts, der vor mehr Menschen gepredigt hat als alle zuvor? Wer von euch glaubt das, dass er genauso gerecht und angenommen ist? Habt ihr das gesehen? Da gehen Hände hoch. Wer von euch glaubt denn, dass er in den Augen Gottes genauso gerecht und angenommen ist wie der Apostel Paulus? Habt ihr das gesehen? Da melden sich immer noch welche.
Hast du dich nicht
gemeldet? Und ich kann das noch toppen. Wer von euch glaubt denn, dass er in den Augen Gottes genauso gerecht und angenommen ist wie der Herr Jesus Christus? Da gehen immer noch Hände hoch. Habt ihr das gesehen? Jetzt denken die anderen, die sich nicht gemeldet haben, sind die alle ein bisschen bluner? Sind die so vermessen? Ja? Wieso sagen die, sie sind in Gottes Augen genauso gerecht und angenommen wie diese drei Namen, die da stehen? Ihr Kinder, die ihr hier seid, ihr Jungs, ihr Heranwachsenden, schaut mal, ich muss euch mal eine kleine Geschichte erzählen von Napoleon, dem französischen Kaiser. Habt ihr vielleicht in der Schule schon von ihm gehört? Der ritt ja immer auf einem Schimmel und er musste im Hochsommer eine Truppenparade abnehmen. Da waren Tausende von Soldaten angetreten. Und wenn man angetreten ist in einer militärischen Formation, dann darf man sich nicht bewegen. Da muss man so stehen und wenn es ein Erdbeben gibt, man darf sich nicht bewegen. Ja? Aber Napoleon reitet da entlang, plötzlich kommt eine Biene oder Wespe oder Hummel und fliegt vor den Nüstern des Pferdes rum und das Pferd scheut, das kriegt Angst, steigt hoch auf seine Hinterläufe und macht da so einen Tanz und beinahe wäre der Napoleon vom Pferd runtergefallen auf seinen Allerwertesten und es hätte eine Riesenblamage gegeben. Warum ist das nicht passiert? Weil ein einfacher Soldat, ein Grenadier, unterster Dienstgrad, mutig war, wirklich mutig und tapfer und beherzt, und sprang raus aus der Formation. Er hätte sich nicht bewegen dürfen, aber er hat die Situation gecheckt, ja, sprang raus, hat das Pferd am Zügel gegriffen und runtergerissen. Und Napoleon, der hat das auch sofort gecheckt, dass er diesem einfachen Grenadier verdankte, dass er um eine Blamage herumgekommen war und er wollte sich großzügig und erkenntlich zeigen und sagte vom Pferd runter laut vor allen öffentlich, Merci, Captain, danke, Hauptmann. Und er hat ihn in diesem Augenblick wirklich vom Grenadier unter Dienstgrad zum Hauptmann befördert. Da liegen bei der Bundeswehr 12 Dienstgrade dazwischen. Ja, hat einen riesen Sprung gemacht und wurde Hauptmann. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Gibt es ein Problem? War's schon? Gut. Also, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der war wirklich mutig und tapfer und beherzt. Der ging gar nicht mehr an den Platz, wo er eben noch gestanden hatte, sondern ging gleich auf die andere Seite, wo die Offiziere waren. Er war doch eben zum Hauptmann befördert worden. Das hatten doch alle gehört. Ernannt vom Kaiser, vom Oberbefehlshaber der französischen Armee. Der ging gleich rüber auf die andere Seite. Da haben die Offiziere, die da standen, wahrscheinlich nicht schlecht geguckt. Hä? Da stand er da mit seiner Grenadieruniform. Ja und? Er war jetzt Hauptmann. Er wurde von diesem Augenblick an mit Herr Hauptmann angeredet, bekam Hauptmannsgehalt, auch wenn er noch gar nicht wusste, wie man eine Kompanie befehligt oder wie man im Offizierscasino mit Messer und Gabel isst, hat er wahrscheinlich nicht mal gewusst. Ja? Egal, er war Hauptmann geworden. In einem Augenblick durch Ernennung vom Grenadier zum Hauptmann befördert worden. Ihr merkt, warum ich das erzähle, oder? Genau so wird ein Mensch Christ. Man wird nicht Christ, indem man sich langsam hocharbeitet, sondern man wird Christ, indem man sein ganzes Vertrauen im Blick auf seine ewige Errettung auf Jesus Christus setzt und dann ernennt mich Gott zum Christen. Er rechtfertigt mich, er erklärt mich für gerecht. Er sieht mich jetzt nicht mehr als verlorener Sünder, der ich eben noch war, sondern jetzt bin ich sein geliebtes Kind. Ich bin auf die andere Seite getreten. Ich habe eine neue Identität. Ich bin nicht mehr Grenadier. Ich bin jetzt Offizier, Hauptmann. Natürlich musste dieser eben Hauptmann gewordene Grenadier noch jahrelang lernen, wie ein Hauptmann zu leben. Der musste noch Lehrgänge besuchen. Der musste noch viel lernen. Das hat Jahre gedauert, bis der wirklich dann wie ein Offizier, wie ein Hauptmann leben konnte. Und trotzdem, er war Offizier geworden in einem Augenblick. Und das ist wichtig, weil das halten viele Christen nicht auseinander. Die Bibel spricht von Rechtfertigung, oder wir nennen das so. Das ist, wie ein Mensch vor Gott, vor einem heiligen Gott gerecht wird. Das nennt die Bibel Rechtfertigung. Und die geschieht in einem Augenblick, genauso wie wir es eben gesehen haben bei dem Soldaten. Und Heiligung, das ist etwas anderes. Das ist ein lebenslanger Prozess. Von dem Moment an, wo das Kind geboren ist, muss es wachsen. Von dem Moment an, wo er zum Hauptmann ernannt worden war, muss er lernen, wie ein Hauptmann zu leben. Von dem Moment an, wo man Christ geworden ist, muss man lernen, wie ein Christ zu leben. Und das ist ein Jahre- und Jahrzehntelanger, ja sogar ein lebenslanger Prozess. Und das muss man auseinanderhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Paulus schreibt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Da ist etwas passiert in meinem Leben. Seine Gnade, Gottes Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Die Gnade hat ihn neu definiert. So hat er eine neue Identität gefunden. Durch Gottes Gnade, was ich bin, dieses bin ich, was ich bin, das Bekenntnis ist sehr befreiend. Es ist Gottes Fürsorge für unsere Vergangenheit. Wir haben unterschiedliche Vergangenheit, aber eine Vergangenheit haben wir alle. Die einen waren grobe Sünder und haben in allen Dingen gelebt, die es nur gibt, ja, getrunken, gehurt und andere Dinge getan. Und das andere waren feine Sünder. Die waren kleine Pharisäer, stolz wie Oskar, dachten, sie haben doch nichts Böses gemacht. Und das, sie waren beide gleich weg von Gott. Das ist Gottes Fürsorge für die Vergangenheit. Und die Gnade Gottes ist die größte identitätsschaffende Kraft, die es gibt. Das ist Gottes Fürsorge für Gegenwart und Zukunft. Von Gottes Gnade, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Kannst du das auch sagen? Kennst du diese Kraft? Lebst du darin? Oder gibt es bei dir kein Einst und Jetzt? Gibt es da keinen Unterschied? Ist dein Leben immer dasselbe? Bist du noch nie so vor Gott gekommen mit der Bitte um Gnade? Wie wir es heute Morgen von dem Schächer gehört haben, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Schenk mir deine Gnade, sei mir gnädig. Gott sei mir, Sünder, gnädig. So muss man kommen, sonst wird man die Gnade Gottes nicht kennenlernen. Zweitens, Identität im 2. Korintherbrief. Wir lesen 2. Korinther 5. Ihr braucht nur ein paar Blätter, ein paar Seiten weiter umschlagen zu 2. Korinther 5. Und da ist auch eine der bekanntesten Identitätsaussagen der Bibel. Wir lesen Vers 17. 2. Korinther 5, 17. Hier könnt ihr es mitlesen. Daher, ist jemand in Christus, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Da sind zwei Schlüsselworte, auf die werden wir gleich noch eingehen. In Christus. Ist jemand in Christus? Könnt ihr euch an die erste Folie erinnern, als wir Adam und Christus gegenübergestellt haben? Es gibt auf diesem ganzen Erdboden nur zwei Gruppen von Menschen, wahrscheinlich auch heute Abend hier in diesem Raum. Die einen sind in Adam, noch in Adam, und die anderen sind in Christus. Es gibt nur diese beiden Gruppen. Da brauchst du nicht unterscheiden in evangelisch, katholisch, jung, alt, arm, reich. Das kannst du alles vergessen. Es gibt nur in Adam oder in Christus. Und Paulus schreibt, wenn jemand nicht mehr in Adam, sondern in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Adam und Christus werden in der Bibel als zwei Oberhäupter gesehen, die Repräsentanten sind für die Menschen, die ihnen folgen, die genauso sind wie sie. Entweder wir sind wie Adam, gefallene Naturen, Sünder, Unerlöste, die unterwegs sind Richtung Verderben, oder wir sind in Christus, Neugemachte, auf dem Weg zum Himmel. Es gibt nur diese beiden Gruppen. Und darum nochmal, wenn jemand in Christus ist, wenn das geschehen ist, ist er eine neue Schöpfung, neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. William MacDonald, der weise William MacDonald, dem ich persönlich viel verdanke, den ich einmal kennenlernen durfte, in seiner Wohnung, in seinem Apartment in Kalifornien, wo er gelebt hat, ein Einraum-Apartment, wie die Menschen in Rumänien, nur einen Raum und eine Nasszelle. Ein Mann, der einen Doktortitel von der Harvard University hatte, der Millionen hätte verdienen können. Ein Raum. Als er gestorben ist, passte seine ganze Habe in einen Koffer. William MacDonald. Dieser Vers, schreibt er, ist ein Lieblingsvers derer, die erst kürzlich wiedergeboren wurden, und er wird oftmals in persönlichen Zeugnissen zitiert. Stimmt. Als ich zum Glauben kam, vor bald 35 Jahren, habe ich diesen Vers gefunden auf einer schönen, DIN-langen Spruchkarte. Und die hat mir so gefallen, vor allem dieser Vers hat mir so gefallen, habe ich 40 Stück davon gekauft und habe die an alle meine Freunde geschickt und Lehrer von früher, von der Schule, vom Gymi, und sogar meinen Parteiaustritt aus einer christlichen Partei habe ich mit dieser Spruchkarte und mit diesem Vers erklärt. Dreimal dürft ihr raten, welche Partei das war, weil ich nicht in Bayern wohne. Ja. Dieser Vers ist ein Lieblingsvers derer, die kürzlich zum Glauben kamen. Wenn der Vers jedoch auf diese Weise zitiert wird, entsteht manchmal ein falscher Eindruck. Nämlich, die Zuhörer könnten aufgrund dessen zu der Ansicht neigen, dass die alten Gewohnheiten, bösen Gedanken, begierigen Blicke eines Menschen, wenn er errettet wird, für immer Vergangenheit sind und im Leben dieses Menschen buchstäblich alles neu wird. Aber so ist es nicht. Wir wissen, dass es so nicht stimmt. der Vers beschreibt nicht das praktische Verhalten eines Gläubigen, sondern vielmehr seine neue Stellung, die er vor Gott hat. Er ist jetzt in Christus, er ist nicht mehr in Adam. Gott sieht ihn in seinem geliebten Sohn. Er ist jetzt neu geworden. Er ist jetzt auf die Seite der Offiziere getreten. Er ist Hauptmann geworden, Christ geworden, Kind Gottes geworden. Ja? Also bitte diese Aussage nicht falsch verstehen, sondern es beschreibt nicht den neuen Zustand. Es ist noch nicht alles neu im Leben von uns Christen. Alles neu steht in Offenbarung 21, Vers 7. Da wird wirklich alles neu sein. Im neuen Himmel, neue Erde. Da gibt es auch keine Sünde mehr. Ja? Da ist dann wirklich alles neu. Hier steht, Neues ist geworden. Und ich möchte euch gerne gleich zeigen, was damit gemeint ist mit diesem Neuen. Noch einmal, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Die neue Geburt versetzt uns in einen neuen Stand, nämlich der Gerechtigkeit, nicht in einen neuen Zustand. Ist nicht alles, unser ganzes Denken, unser ganzes Leben, ist nicht alles gleich. Perfekt, dann wären wir ja alle sündlos, wir Christen. Ja, so ist es nicht, sondern ein neuer Stand. Denn er, Gott, ein paar Verse weiter, Vers 21, denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, schreibt Paulus, 2. Korinther 5, das gehört auch noch dazu, dieser 21. Vers. Schaut mal, da ist das Kreuz von Golgatha. Heute Morgen saßen wir hier im Kreis, haben mir nachgedacht, was dort geschehen ist auf diesem Hügel. Da sehen wir die Kreuze, da sind sogar vier, ja. Auf diesem Hügel standen viele Kreuze, da wurden oft Menschen von den Römern hingerichtet. Wir sehen hier das Kreuz. Und da sehen wir, damit wir eine neue Identität finden konnten, wir Menschen, wir Sünder, gab er, der Herr Jesus, seine Identität als sündloser Sohn Gottes auf und wurde zur Sünde für uns. Die Bibel sagt, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, er hatte nicht nur Berührung mit der Sünde, die Sünde lag nicht nur irgendwie auf ihm, er wurde zur Sünde gemacht, sagt hier die Bibel. Er wurde Sünde in Person. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber Gott musste die Sünde an ihm richten, stellvertretend. Da war meine Sünde dabei und deine, unser aller Sünde, aller Menschen, die hier auf dieser Erde gelebt haben und leben werden, hat er gerichtet an seinem Sohn. Und darum wurde es 3 Stunden finster über dem Hügel Golgatha. Das konnte kein Mensch sehen, das konnte keiner ertragen, wie Gott die Sünde der ganzen Welt gerichtet hat an seinem eigenen Sohn. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Luther konnte sagen, als Christus am Kreuz hing, war er der größte Mörder, Ehebrecher und Heiligtumschänder, der je gelebt hat. Nicht, weil er das getan hätte. Nein, er kannte Sünde nicht einmal. Sondern, weil wir diese Dinge getan haben und weil sie alle auf ihm lagen und er sich damit identifiziert hat. Er wurde zur Sünde gemacht. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das nannte Luther den fröhlichen Tausch. Luther sagte, Christe, du bist meine Sünde und ich bin deine Gerechtigkeit. Der fröhliche Tausch. So hat das Luther genannt. An dem Punkt bin ich mal ein Lutheraner. Sonst nicht, ja. Aber an dem Punkt bin ich Lutheraner. Und ich möchte mich nicht nach Menschen nennen. Nach keinem. Auch wenn Gott sie gesegnet und gebraucht hat. Aber wir wollen uns nicht nach Menschen nennen. Jetzt sind wir gerade bei den Reformatoren, Luther, und dann gibt es den Heidelberger Katechismus, der einige Zeit nach der Reformation entstanden ist, Heidelberg, Baden, und der ist so aufgebaut, da wird immer eine Frage gestellt und dann wird die Antwort gegeben. Und hier ist schon die 60. Frage und die heißt, wie bist du vor Gott gerecht? Könnt ihr euch erinnern an die Frage, die ich vorhin gestellt habe? Wer von uns ist in den Augen Gottes genauso gerecht und angenommen wie Billy Graham, der Apostel Paulus, Jesus Christus? Wie bist du vor Gott gerecht? Jetzt schaut mal diese Antwort an. Als ich das gelesen habe, da hat mein Herz gejubelt. Allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin, genauso ist es. Aber Gott aber, schenkt mir ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen, noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Kann man das besser ausdrücken als in diesen Sätzen? Ich fürchte nein. Ja? Das ist so auf den Punkt gebracht. Ihr Lieben, haben wir das verstanden? Das bedeutet vor Gott gerecht sein. So wird ein verlorener Sünder vor einem heiligen Gott gerecht, auf keinem anderen Weg. Da kannst du dein Leben als Märtyrer in den Tod geben und es wird nicht eine einzige deiner Sünden auslöschen. Christus hat das getan. Glaube ihm, vertrau ihm, lass ihn in dein Leben hinein, lass dich beschenken mit dieser Gerechtigkeit und dann lebe in dieser Gerechtigkeit und in diesem Glauben. Das ist der Weg. Noch einmal die Frage, vielleicht ist jetzt jemand da, der sich doch melden würde. Ich frage jetzt nicht mehr, ja? Niemand muss mehr strecken, nicht, dass ihr noch Muskelkater kriegt im Arm oder so. Billy Graham, der Apostel Paulus, Jesus Christus. Das ist natürlich ein Unterschied, ja? Billy Graham und der Apostel Paulus waren Menschen und der Jesus Christus war der menschgewordene Gott. Aber trotzdem, wir, jeder Christ auf dieser Erde, ist in den Augen Gottes genauso gerecht und angenommen wie alle drei, deren Namen da stehen. Ich habe gesagt, oder wir haben eben hier gelesen, Neues ist geworden. Es gibt ein Buch, das heißt Neues Leben, neue Identität. Das war lange Zeit das einzige Buch in deutscher Sprache, das sich überhaupt mit dem Thema Identität befasst hat. Es gibt es schon eine Weile, von Dr. Neil Anderson. Und er hat das zum ersten Mal, wahrscheinlich war er der Erste, der mal die ganze Bibel, das ganze Neue Testament durchgesucht hat. Wo wird da etwas gesagt über unsere Identität? Und schaut mal, die Liste, eine Aussage hat er vergessen, die muss ich dann ergänzen, aber das verzeihen wir ihm, ja? Ich bin das Salz der Erde. Das heißt, jeder Christ kann das sagen. Ich bin, immer wenn das Wort Sein, das Hilfszeitwort Sein vorkommt in der Bibel, also ich bin, ja, das kommt ja von dem Wort Sein, dann heißt das, es ist meine Identität als Christ. Ich bin Salz der Erde, ich bin Licht der Welt. Immer wenn das Christen zugesprochen wird, ich bin doch auch ein Christ, dann gilt es mir. Ich bin ein Kind Gottes. Niemand ist von Geburt ein Kind Gottes. Wir sind Geschöpfe Gottes, alle. Aber Kind wird man durch den Glauben an Jesus Christus. Ich bin Rebe am Weinstock, ein Kanal des Lebens Christi. Ich bin Christi Freund. Ich darf ihn Freund nennen. Er ist mein bester Freund. Es gibt ein Lied, der beste Freund ist in dem Himmel. Ja, das ist der Herr Jesus. Ich bin von Christus erwählt und berufen, Frucht zu bringen. Das ist meine Lebensaufgabe, Frucht für Gott zu bringen. Ich bin ein Diener der Gerechtigkeit, nicht mehr der Sünde, ein Sklave der Sünde. Das war ich. Ich kann immer noch sündigen als Christ, aber ich bin kein Sklave mehr. Ich muss nicht mehr. Ich bin Gottes Knecht oder Gottes Magd, je nach Geschlecht. Ich bin ein Sohn Gottes, ein erbberechtigtes Kind Gottes und Gott ist mein geistlicher Vater. Ich darf ihn aber lieber Vater nennen. Ich bin ein Miterbe Christi, weil ich ein Kind bin, bin ich auch automatisch ein Erbe. Den Himmel kann man nicht verdienen, den kann man nur erben. Man muss ein Kind Gottes werden, dann erbt man den Himmel. Geht noch weiter. Ich bin ein Tempel, eine Wohnung Gottes, sein Geist und sein Leben wohnen in mir. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, haben wir eben gelesen in Kolosser 1. So, und das war die Identitätsaussage, die Anderson vergessen hat. Das verzeihen wir ihm, ja? Ich bin ungesäuerter Teig. Heute feiern in Israel und weltweit Juden Passafest. Passa. Und Paulus greift das auf in 1. Korinther 5 und sagt, wie ihr ja ungesäuert seid. Fegt den alten Sauerteig aus, die Sünde. Ihr seid ja ein ungesäuerter Teig. Ihr seid ja in Christus eine neue Kreatur. Ich bin ungesäuerter Teig. Das ist meine Identität. Das klingt jetzt nicht so besonders attraktiv, ja, Teig. Aber ihr versteht das Bild. Ich bin ungesäuerter Teig. Das ist meine Stellung vor Gott. Ich bin mit dem Herrn verbunden und ein Geist mit ihm. Was für eine schöne Aussage. Ein Geist mit ihm. Ganz mit ihm verbunden. Ich bin Glied am Leib Jesu Christi, ein Glied an dem weltweiten Christusleib. Ich bin eine neue Kreatur, haben wir eben gelesen, 2. Korinther 5, 17. Ich bin mit Gott versöhnt und sogar ein Botschafter dieser Versöhnung. Ich bin ein Heiliger, nicht ein katholischer, orthodoxer, griechisch, sonstiger, ja, sondern ein biblischer Heiliger, nämlich ein Mann, der Christus gehört, der für Gott abgesondert ist. Ich bin Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Seht ihr, er ist die ganze Bibel durchgegangen, ganze Neue Testament, und überall, wo etwas steht, was wir Christen sind, hat er auf sich persönlich bezogen. Ich bin Mitbürger der Heiligen und ein Gottes Hausgenosse, das heißt, ich gehöre zur Familie Gottes. Ich bin ein Gefangener Christi. Ich bin heilig und gerecht vor Gott. Schade, dass wir nicht mehr Zeit haben. Da könnten wir bei jedem dieser Aussagen stehen bleiben und überlegen, was das bedeutet. Ja, das kann ich jetzt nicht. Ich bin ein Bürger des Himmels. Mein erster Wohnsitz ist im Himmel. Der zweite ist in Bayreuth und Waldsassen und wo ihr überall wohnt. Und Strullendorf, ja, und so weiter. Aber der erste Wohnsitz ist im Himmel. Mein Bürgerrecht, Politeuma, sagt Paulus, ist im Himmel. Ich bin verborgen mit Christus in Gott. Das sieht niemand. Wenn ich auf der Straße durch Bayreuth laufe, kann niemand sehen, dass ich ein Christ bin. Es ist verborgen. Aber das wird einmal offenbar werden. Dann werden alle wahren Christen wirklich offenbar werden. Ich bin ein lebendiger Ausdruck von Christi Leben, weil er mein Leben ist. Paulus schreibt, Christus unser Leben. Ich bin ein Auserwählter Gottes, heilig und geliebt. Was für herrliche Aussagen. Ich bin ein Kind des Lichts, nicht mehr der Finsternis. Ich bin Teilhaber der himmlischen Berufung. Gott hat mich für den Himmel berufen. Ich lebe jetzt noch auf der Erde, aber ich bin für den Himmel berufen. Ich bin ein Teilhaber Christi, nehme teil an seinem Leben. Und die letzte Folie der Aufzählung. Ich bin ein lebendiger Stein, sagt Petrus, der mit anderen zusammen von Jesus Christus zu einem geistlichen Haus gebaut wird. Ein lebendiger Stein, ein Mitglied des auserwählten Geschlechts, der königlichen Priesterschaft, des heiligen Volkes, des Volkes des Eigentums. Ich bin ein Fremdling und Pilger in der Welt, das gehört auch dazu. Was macht unser Auge, wenn da ein Fremdkörper reingekommen ist? Es schwemmt ihn aus. Genauso macht es die Welt mit allen wahren Christen. Die werden abgelehnt, oft und ausgeschwemmt. Ich bin ein Kind Gottes und werde Christus gleich sein, wenn er wiederkommt. Ich bin von Gott geboren und Satan kann mich nicht antasten. Der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und dann schließt er die Liste, das gefällt mir. Ich bin nicht der große Ich Bin, das ist Gott, ja. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht? Da müssen unsere Herzen jetzt bersten vor Freude. Das alles gilt jedem wahren Christen auf dieser Erde. Das ist unsere neue Identität. Neues ist geworden. Haben wir jetzt gesehen, was das bedeutet? Jetzt haben wir es mal mit Inhalt gefüllt. Neues ist geworden. Das kennt ein Weltmensch nicht. Das kennt nur der, der Christus wirklich in seinem Leben hat. So, ich sagte, ich komme nochmal zurück auf diese Aussage, das muss ich im Glauben, mit Glauben verbinden. Das muss in mein Leben kommen. Wenn es hier in der Bibel steht, ist es wahr und wird immer wahr sein. Aber es muss doch in mein Leben kommen. Wie kommt das in mein Leben? Nimm jede dieser einzelnen biblischen Aussagen. Geh einmal diese Liste durch, die wir da eben gesehen haben. Und danke Gott im Gebet dafür. Ihr Jungs, wie beweist man, dass man ein Geschenk angenommen hat? Nehmen wir an, am Sonntag kommt Besuch zu euch nach Hause, bringt euch eine Tafel Schokolade mit und ein 10-Euro-Schein draufgeklebt auf die Schokolade und sagt, da, für dich, David. Was sagst du dann? Er hat's. Dann sagt man Danke. Und in dem Moment, wo man Danke sagt, beweist man, dass man das Geschenk angenommen hat. Stell dir vor, du würdest zu dem Onkel sagen, nee Onkel, das kannst du doch nicht machen, das kann ich doch nicht annehmen, ja? Gehört es dir dann? Natürlich nicht. Dann wärst du schön dumm, ja? Aber sobald du Danke sagst, ist alles klar, dann gehört es dir. Durch Danken ist so einfach, so simpel klingt das, aber im Geistlichen ist das gar nicht so naheliegend. Da muss man erstmal draufkommen. Genauso verhält es sich mit geistlichen Gaben. Ich möchte dich bitten, wenn das noch nicht geschehen ist, geh auf deine Knie, zu Hause, nicht jetzt, ja, und bete diese Liste durch und setze deinen Namen ein und danke Gott im Glauben für jede dieser Wahrheiten. Zum Beispiel, Herr, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Ich danke dir, dass ich in deinen Augen heilig und gerecht bin. Ich preise dich, dass ich jetzt ein Kind des Lichts bin. Verstehst du? Du musst es im Glauben, in dein Leben hineinnehmen. Durch dankbare Annahme im Glauben werden geistliche Aussagen in unserem Leben erfahrbare Realität. Auf keine andere Weise sind geistliche Wahrheiten je in mein Leben gekommen. Auch nicht diese Identitätsaussagen. Du musst es nehmen für dich. Nimm es und es gehört dir. Nimm es im Glauben. Danke Gott dafür und es gehört dir. Das ist der Weg. Drittens, keine Angst, das dauert nicht so lang wie die ersten beiden Punkte. Ja? Der dritte hier geht ganz kurz und dann kommt der vierte schon zum Schluss. Identität im Epheserbrief. Es gibt Ausleger, die sagen, kein Buch der Bibel hat so viele Identitätsaussagen wie der Epheserbrief. Die können wir heute Abend nicht alle beleuchten. Wir werden gleich nur eine einzige anschauen, weil ich daran wieder etwas Neues deutlich machen möchte. Schaut mal, Paulus entfaltet im Epheserbrief Kontraste. Gegensätze. In Kapitel 2, ihr wart einst tot, so ist der Mensch, der Unerlöste, der ist tot, geistlich tot. Er empfindet nichts für Jesus. Er lebt ohne ihn, er lässt ihn einen guten Mann sein. Er ignoriert ihn, geistlich tot, jetzt lebendig gemacht. Einst ferne, dem Reich Gottes und den Bündnissen und all den Dingen, jetzt nahe gebracht. Was hatten wir mit Abraham zu tun und mit den ganzen Heiligen des Alten Testaments? Wir Germanen, die wir hier rumgelaufen sind mit Keulen im Wald, ja? Was hatten wir damit zu tun? Nichts. Jetzt nahe gebracht. Kapitel 2. Einst Fremde und Nichtbürger des Reiches Gottes, jetzt Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen in Gottes Familie. Einst fremd dem Leben Gottes, wir wussten gar nichts davon. Wir haben ohne Gott gelebt, wir Heiden, in der Finsternis. Jetzt den neuen Menschen angezogen, eine neue Identität, Christus angezogen. Und noch ein Kontrast. 5 Kontraste baut er auf im Epheserbrief. Ja? Einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht im Herrn. Schaut euch mal diesen Satz an. Das ist eine Identitätsaussage. Ihr wart Finsternis, sagt Paulus an die Epheser. Er sagt nicht, ihr kanntet die Finsternis, ihr hattet Berührung mit der Finsternis. Er sagt, das war eure Identität, ihr wart Finsternis für Gott. Da war kein Licht in euch, kein Fünkchen. Ihr wart Finsternis, das war eure Identität. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Licht, was für ein Wechsel. Wandelt als Kinder des Lichts. Das ist jetzt die Folge. Wenn wir Licht sind, dann können wir auch als Kinder des Lichts wandeln. Wir strengen uns nicht an, um uns langsam ins Licht hochzuarbeiten. Wir sind Licht. Das ist unsere Identität. Und darum wandeln wir als Kinder des Lichts. Glauben bedeutet also, aus der Identität zu leben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Lebe, was du bist. Du bist Hauptmann geworden. Jetzt lebe auch wie ein Hauptmann. Ich möchte noch ein anderes Bild gebrauchen. Das verstehen die Kinder, die hier sind, auch ganz gut. Nämlich, da ist ein Tierchen, eine Raupe. Da sagt niemand von uns, oh, wie niedlich, eine Raupe. Da sagen wir, ja. Was ist denn das für ein stacheliges Vieh da? Eine Raupe. Aber ihr wisst, was da passiert. Eine Metamorphose, eine Gestaltsumwandlung. Und eines Tages wird aus der Raupe ein wunderschöner, fliegender Schmetterling. Die Raupe, die kriecht im Dreck rum auf der Erde. Kann sogar sein, dass die mal durch Kot krabbelt. Ja, die ist eine Raupe, die kriecht da rum. Der Schmetterling, der fliegt in der Luft. Es kann sein, dass er auch mal falsch landet und landet auch mal im Dreck oder sogar auf dem Kothaufen, aber der fliegt da gleich wieder weg. Der ist ein Schmetterling. Der kriecht da nicht weiter rum. Der hat eine neue Identität. Der will fliegen. Merken wir. Ihr seid Licht, wandelt als Kinder des Lichts. Ihr seid Schmetterlinge. Wir wollen nicht mehr in der Sünde rumkriechen. Das wollen wir nicht. Da haben wir nichts mehr verloren. Wenn wir da mal landen, wenn wir in Schwachheit übermannt werden und wir sündigen, hoffentlich wird uns der Geist Gottes schnell daran erinnern, dass wir da gar nichts mehr verloren haben, dass wir eine neue Identität haben. Lebe, was du bist. Bist ein Kind des Lichts. Viertens und letztens, Identität im Galaterbrief. In die galatischen Gemeinden, das waren heidenchristliche Gemeinden, waren Leute eingedrungen aus Judäa. Galatien ist heutige Türkei. Da waren heidenchristliche Gemeinden entstanden durch den Dienst des Apostels Paulus. Und da kamen jetzt Judenchristen, die glaubten auch an Jesus, kamen dorthin und sahen, dass da Gemeinden waren, aber denen fehlte etwas bei diesen Gemeinden. Die sagten zu denen, hey, ihr Galater, eure Identität steht in Frage. Ihr seid noch nicht gut genug. Ihr braucht noch ein bisschen mehr jüdische Identität, um gute Christen zu werden. Was meinten die damit? Ihr glaubt an Jesus, das ist okay. Aber ihr solltet euch trotzdem noch beschneiden lassen, wie das die Juden tun. Den Sabbat halten vor allen Dingen. Auf die jüdischen Speisegebote achten. Den jüdischen Festkalender beachten und so weiter und so weiter. Ja, die wollten nicht alle 613 Gebote, die im Alten Testament sind für die Juden, denen aufdrücken, aber so einige ausgewählte Sachen, die ihnen ganz wichtig schienen, wollten sie denen so unterjubeln. Wisst ihr, wie Paulus darauf reagiert hat? Er hat diesen Ansatz in Galater 1, gleich am Anfang des Briefes, völlig unschmeichelhaft, ihr Lehre genannt. Er hat gesagt, wenn ein Engel vom Himmel käme, und so ein vermischtes Evangelium verkündigen würde, mit Gesetz und Gnade, Gebote halten und an Jesus glauben, das ist wie Feuer und Wasser, das passt nicht zusammen. Gebote halten, um vor Gott gerecht zu werden, um bei Gott angenehm und wohlgefällig zu werden, das geht nicht. Das nennt er Irrlehre. So, aber das wisst ihr alle, das ist die Botschaft des Galaterbriefs. Aber ich möchte auf was anderes raus. Wie hätte ich jetzt versucht, diesen Galatern deutlich zu machen, dass das, was diese Judaisierer gebracht haben, falsch ist? Wahrscheinlich hätte ich den langen Vortrag gehalten, was da alles falsch ist bei dem, was die gesagt haben. Ja, so gründlich wie wir Deutschen sind, hätte ich dann da alles angeführt. Paulus hat das nicht gemacht. Wisst ihr, was der gemerkt hat? Die Galater hatten die Gnade noch nicht tief genug verstanden. Die hatten noch nicht tief genug verstanden, wer Christus ist und was er gebracht hat. Wie vollkommen sein Werk ist, das er getan hat. Das hatten die noch nicht begriffen. Und da wusste Paulus, er muss ihnen den Gekreuzigten vor die Augen malen. Er muss ihnen Christus groß machen, dass sie das verstehen. Dann werden sie von alleine aufhören mit Sabbat halten und Speisegebote beachten und dergleichen. Schaut, und so finden wir im Galaterbrief eine Christus-Offenbarung. Nämlich, Galater 1 sagt Paulus, als es Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. So beginnt es. Ein Mensch muss verstehen, wer Christus ist. Da muss Gott seinen Sohn in einem Menschen offenbaren. Das können die Eltern nicht. Und wenn sie es noch so wollten, wir konnten es auch nicht bei unseren Kindern. Wir konnten ihnen Christus nicht offenbaren. Das muss Gott selbst tun. Er gebiert sich seine Kinder selbst. Ihr Eltern, die ihr noch um Kinder bangt, die noch nicht beim Herrn sind. Gott muss ihnen das zeigen, wer Christus ist und was er getan hat. Und dann sagt Paulus, als er Christus erkannt hatte, da lebte dieser Sohn in ihm. Das ist also nicht nur eine intellektuelle Erkenntnis da oben im Hirn, das ist Christus, ja, sondern das ist existenziell. Christus lebt in mir, nicht irgendwie mystisch, sondern ganz real. Er ist in mein Leben gekommen, er regiert mich jetzt, er bestimmt mein Leben, ich teile mein Leben mit ihm. Er ist in meinem Leben. Das muss man doch auch sehen, wenn Christus in einem Menschen lebt. Und deswegen schreibt Paulus den Galatern, dass er nochmal um sie Geburtswehen erleidet. Einmal damals, als er hinkam und verkündigt hat, das Evangelium verkündigt hat, da hat er gesehen, wie sie zum Glauben kamen, wie sie von Neuem geboren wurden. Und jetzt schreibt er ihnen, er hat nochmal Geburtswehen. Er hat nochmal Angst um sie, bis Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Christus war nicht zu sehen bei den Galatern. Wieder Beschneidung, wieder Sabbat halten, wieder Festkalender. Da war Christus nicht zu sehen. Das war wieder menschliche Mühen und so weiter. Dazu neigen wir alle. Und schaut mal, da hören dann die meisten auf. Aber Galater 5, 22, eine der bekanntesten Stellen des Galaterbriefs, des Neuen Testaments. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Die Ausprägung der Liebe in neunfacher Gestalt. Christus hat Gestalt gewonnen in einem Menschenleben. Der hat dann keinen Heiligenschein oder sonst irgendwie, sondern man sieht Christus an ihm. An der Art, wie er reagiert in einer bestimmten Situation, wie er lebt, wie er sich verhält, was ihm wichtig ist, ob er so leben will, wie Christus gelebt hat hier auf dieser Erde. Ob er auch Retterliebe hat für Menschen, die verloren sind. Dazu kam Christus. Das ist auch Christusähnlichkeit. Also, Christus hat Gestalt gewonnen in einem Menschen. Wisst ihr, wenn ich am Sonntag fahre, ist nicht so wichtig, dass ihr sagt, oh, er hat ein paar ganz nette Vorträge gehalten, sondern wichtiger wäre, wenn ihr sagen würdet, ich habe Christus an ihm gesehen. Oder nicht nur an mir, wir untereinander. Ich habe Christus an ihm gesehen. Wir oder an ihr. Wie er geredet hat, wie er gedient hat und so weiter. Christus hat Gestalt gewonnen. Seht ihr, das war die Therapie, die Paulus hatte für die Galater. Nicht nur Diagnose, bei euch stimmt's nicht, alles schief, ihr seid gesetzlich, sondern das war die Therapie, Christus groß zu machen. Ihn erkennen, mehr erkennen. Schade, dass ich keine Zeit habe, da weiter drüber zu sprechen. Ich muss schließen, ich bin schon auf der Zielgerade. Haltet ganz kurz noch durch. Paulus verwendet hier ständig den Ausdruck Syn Christo. Mit Christus. Syn, griechisch, heißt immer zusammen. Symphonie. Wenn mehrere Instrumente harmonisch zusammenspielen, ja? Eine Symphonie. Syn Christo heißt völlig mit Christus verwachsen sein. Ich bin als Gläubiger mit Christus gekreuzigt. Heute Morgen haben wir daran gedacht, wie er gekreuzigt wurde. Auf dieses schreckliche Kreuz, auf den schlimmsten Galgen, der je auf dieser Erde stand. Aber ich war dabei. Ich bin mit ihm gekreuzigt. Es ist so, als wäre ich da mit am Kreuz gehangen vor 2000 Jahren. Ich habe mich mit ihm identifiziert. Völlig eins gemacht mit ihm. Ich habe verstanden, ich hätte dort hängen müssen. Aber er ist an meiner Stelle dahin gegangen. Dann bin ich mit ihm gestorben. Tot. Dem alten Menschen gestorben, meinem früheren Leben. Ich bin mit ihm begraben worden. Ich lag mit ihm im Grab. Ich bin mit ihm auferstanden am dritten Tag zu einem neuen Leben. Und dann geht's noch weiter. Ich bin mit ihm in den Himmel versetzt worden, sagt der Epheser und Kolosserbrief. Ja, deswegen habe ich einen himmlischen Stand, eine himmlische Berufung. Ich bin mit ihm in den Himmel versetzt worden. Mein erster Wohnsitz ist im Himmel, haben wir vorhin gesagt. Syn Christo, mit Christus, völlig verwachsen. Und darum heißt meine neue Identität auf den kleinsten Nenner gebracht. Ich bin in Christus. Das sagt alles. Ich bin in ihm. Schaut mal, ich bin in Christus. Gerecht gemacht, egal wie ich früher gelebt habe. Gott hat mich für gerecht erklärt. Er hat mich zum Hauptmann ernannt. Ich bin angenommen. Er hat den Verbrecher, der am Kreuz hängend neben ihm, zu ihm kam. Er hat ihn nicht weggestoßen. Er hat nicht gesagt, nee, Freundchen, das geht nicht. Ja? Sondern er hat gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Angenommen, vollkommen gemacht, haben wir eben im Kolosserbrief gelesen. Unantastbar und unanklagbar. Der Teufel kann mich nicht mehr anklagen. Er kann es, aber Christus sagt, wird zu ihm sagen, sei still. Ich bin seine Gerechtigkeit geworden. Ich bin passend für den Himmel. Ihr lieben Geschwister, wenn ich in Christus bin, bin ich jeden Augenblick passend für den Himmel. Auch wenn ich jetzt auf der Stelle durch einen Herzinfarkt oder Gehirnschlag oder durch ein Unglück sterben müsste, da musst du nicht denken, ach, an mir fehlt noch so viel und da ist noch so viel Altes dran und so. Ja, ist noch schlimmer, wie du denkst, auch mit mir, aber trotzdem passend für den Himmel, in Christus. Passend für den Himmel, noch einmal McDonald, wenn Gott jemanden rettet, dann gibt er dieser Person sofort die Eignung für den Himmel und diese Eignung ist Christus selbst. Sie ist durch nichts zu verbessern. Nicht einmal ein langes Leben des Gehorsams und des Dienstes hier auf Erden lässt jemanden geeigneter für den Himmel sein, als er am Tag seiner Bekehrung war. Hast du das verstanden? Sein Anspruch auf die Herrlichkeit gründet sich allein in Jesu Blut, passend für den Himmel. Ich bin in Christus. Paulus verwendet diesen Ausdruck. In Christus, en Christo, 97 Mal, fast 100 Mal. Und dann noch die Ausdrücke im Herrn oder in ihm, das meint ja dasselbe, insgesamt 216 Mal im Neuen Testament. Paulus, nur Paulus. Auch Petrus und Johannes verwenden diesen Ausdruck, aber ganz, ganz selten. Paulus, 216 Mal. Ihm ist diese Botschaft von der Identität aufgetragen worden von Gott. 216 Mal. Kein anderer Terminus kommt im Neuen Testament häufiger vor als diese beiden Worte, in Christus. Lies da bitte nicht mehr drüber. Nimm deine Bibel und unterstreiche das Rot in deiner Bibel. Jedes Mal, wenn du liest, in ihm, im Herrn, in Christus, da wirst du staunen. 216 Mal. So, ich bin gleich durch. Schaut mal, ich habe noch etwas vorbereitet. Ich weiß, dass das manchmal so schwierig ist zu verstehen. Ja? Ich bin in Christus und er ist in mir. Hier ist eine kleine Wasserschale und da ist der trockene Schwamm. Und ihr wisst alle, was passiert. Wenn ich den jetzt hier eintauche, da ist noch zunächst viel Luft in dem Schwamm drin. Die muss ich jetzt erst noch ein bisschen rauspressen, rausquetschen. Und nach ist der Schwamm ganz vollgesogen mit Wasser. Und jetzt etwa ist der Schwamm im Wasser und das Wasser ist im Schwamm. Ich hätte noch ein bisschen mehr Wasser reintun müssen, ja, dann wäre er jetzt ganz verschwunden. Aber ihr seht, der Schwamm ist im Wasser und das Wasser ist im Schwamm. Eine ganz einfache Illustration. Aber mir hat das geholfen. Das ist ganz real so. Christus ist in meinem Leben und ich bin in ihm. So sieht mich Gott. So wie wir es hier sehen. Wasser im Schwamm und Schwamm im Wasser. Ja, vielleicht hilft dir das auch. Nimm das mit, dieses kleine Bild. Hält. Und ich habe hier sogar ein Handtuch, damit ich meine Bibel nicht nass mache oder meinen Pointer. Letzte Folie. Christen sind in Christus und mit Christus eins. Könnt ihr das noch aufnehmen? 30 Sekunden. Nämlich, Christen haben den gleichen Namen wie Christus. Wir nennen uns Christen und werden Christen genannt. Das war früher mal eine Spottbezeichnung, aber das ist ein Ehrentitel. Wir haben den gleichen Namen wie er. Wir sind nach ihm benannt. Und darum finde ich das so schade, wenn sich Menschen nach Menschen nennen. Ja? Lutheraner, Calvinisten, Wesleyaner und was es da alles gibt. Ja? Bitte, wir sind Christen. Christen haben das gleiche Geschick wie Christus. Gleicher Tod, haben wir eben gesehen, gleiche Auferstehung, gleiche Erhöhung, das gleiche Geschick wie Christus. Christen haben das gleiche Leben wie Christus. Sein Leben ist in mir. Er ist in mein Leben gekommen. Christen haben den gleichen Geist wie Christus. Der Heilige Geist wird in der Bibel Geist Gottes oder hier in Galater 4 Geist Christi genannt. Den gleichen Geist wie er. Christen haben die gleiche Natur wie Christus, sagt Petrus. Wir haben Anteil an der göttlichen Natur. Nicht esoterisch gemeint, dass wir uns hochgearbeitet hätten oder so, oder einen göttlichen Funken in uns hätten. Nein, Christus ist in unser Leben gekommen. Deswegen haben wir Anteil an der göttlichen Natur. Christen haben eines Tages die gleiche Herrlichkeit wie Christus. Wir werden das ewige Leben haben im Himmel. Und die schönste Aussage habe ich rot hervorgehoben. Christen werden von Gott mit derselben Liebe geliebt wie Christus. Hast du das schon gewusst? Hast du das schon erkannt? Dass du, wenn du dem Herrn Jesus gehörst, mit derselben Liebe von Gott geliebt bist wie Christus. Ihr wollt es aufschlagen, da steht es. Damit die Welt erkenne, betet unser Herr im hohen priesterlichen Gebet, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, sie, die Jünger, wie du mich geliebt hast. Siehst du, der Vater hat die Jünger, uns Jünger, dich, mit derselben Liebe geliebt, mit der er seinen Sohn geliebt hat. Kann man was Schöneres sagen? Das ist unsere Identität, liebe Geschwister. Wir sind mit derselben Liebe geliebt, wie Gott seinen Sohn geliebt hat. Das ist unsere Identität in Christus. Fazit, Christen haben vor Gott die gleiche Stellung wie Christus. Das ist unsere Identität. Morgen wollen wir fortsetzen, morgen Vormittag um 10 Uhr. Ja, morgen Vormittag, Samstag, Feiertag, noch ein Feiertag, ja, sozusagen. Unsere Identität in Christus, wenn wir so eine Identität haben, wie wir es eben in diesem Vortrag gehört haben. Entschuldigt, dass ich ein paar Minuten länger gesprochen habe. Ich habe zwei Vorträge zu einem komprimiert. Ja, es ging nicht anders. Also seelsorgerliche und praktische Auswirkungen, das hat doch Auswirkungen. Das muss doch in unserem Leben Auswirkungen haben. Es hat welche, ganz sicher. Wäre schön, wenn ihr auch morgen Vormittag dabei sein könnt bei Teil 3. Ihr wisst, die Vorträge sind in diesem Buch. Das ist klar. Wenn jemand nochmal nachlesen will oder vertiefen will oder jemand anderen schenken will, der nicht hier sein kann. Dann haben viele von euch Hans-Peter Reuer gekannt, persönlich oder zumindest seine Predigten gehört im Internet oder seine Bücher gelesen. Da ist auch eins nach dem Amen, bete weiter. Das habe ich auch gelesen. Ich habe alle seine Bücher gelesen. Aber dieses ragt für mich heraus. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Genau die Botschaft, die wir heute gehabt haben, unsere Identität in Christus, damit du lebst, bevor du stirbst. Das hat er wunderbar ausgeführt mit ganz großartigen Beispielen. Er war kein Theologe, er war Bergführer. Er bringt so feine, gut verständliche Beispiele. Er ist am 17. August letztes Jahr verunglückt. Ich wollte ihn an dem Tag besuchen. Ich war nur 30 Kilometer entfernt und an dem Abend erfuhr ich, dass er nicht mehr am Leben ist. Dann möchte ich euch das zweitbeste Buch vorstellen. Ich rede von menschengeschriebenen Büchern, das ich kenne. Nummer 1 habe ich leider nicht da, was bei mir an Nummer 1 steht. Das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen. Bob George. Blöder Titel, blöder geht's gar nicht mehr. Da denkt man, das sei evangelistisch, das Buch. Ja, hat der Henser Verlag verbrochen, habe ich auch Friedrich Henser schon gesagt, haben sie einen ganz scheußlichen Titel gewählt für so ein wichtiges Buch. Der Originaltitel war Klassisches Christsein. Klassisches Christentum, das war der Originaltitel, da machen die sowas daraus. Aber stört euch nicht an dem Titel, der Inhalt ist herausragend gut. Das ist Bob George, ich bin mit ihm in Verbindung, ich wollte gerne ihn einladen, also der ältere Herr, 81 Jahre inzwischen alt, leider hat er letztes Jahr einen Schlaganfall erlitten und er kann nicht mehr kommen, er ist wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, nach Übersee zu kommen. Dieses Buch ist ein Weltbestseller, fast 1 Million Auflage in verschiedenen Sprachen. Das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen. So voller Einsichten über das geistliche Leben. Etliche Beispiele, die ich heute verwendet habe, morgen verwenden werde, sind aus diesem Buch. Ich habe es schon mehrmals gelesen. Wenn ihr das nicht kennt, legt die anderen Bücher wieder hin, die ihr genommen habt. Nehmt bitte lieber das dafür mit. Ja? Bitte. Nehmt das mit und lest dieses Buch. Ihr werdet staunen. Er hat übrigens eine deutsche Frau geheiratet und das sind seine 2 Kinder im Hintergrund, der mit dem Schnauzer ist sein Schwiegersohn. Das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen. Die letzten beiden Bücher habe ich nicht mehr auf Folie da oben. Christus in uns steht bei mir Nummer 3 meiner Top 10 Bücherliste. Fritz Binde, mein Lieblingsautor, Christus in uns, Fritz Binde. Der Mann, durch den meine Großeltern zum Glauben kamen 1905, haben die sich bekehrt in seinen Bibelstunden. Und ich würde nicht hier stehen ohne ihn, menschlich gesprochen. Mein Lieblingsbuch heißt Vom Geheimnis des Glaubens. Ich habe es vergessen einzupacken, es war irgendwo verdeckt und ich habe es nicht gesehen beim Einpacken, schade, tut mir leid, aber hier Christus in uns. Genau davon haben wir heute Abend gesprochen. Ja, ganz großartige Botschaften. Wir haben den Apostel Paulus kennengelernt. Er hat sein Leben investiert in andere Menschen. Hier ist ein Buch von Dr. Koschi. Ich glaube, einige von euch kannten ihn, Koschi. Er war immer wieder in Deutschland. Hans Stelter in Kulmbach war gut verbunden mit ihm. Ja, er war auf dem Metzingen bei Stuttgart zum Dienst. Koschi ist heimgegangen vor 1,5 Jahren und Rosenberg, das ist sein Jünger, sein Schüler, die haben zusammen dieses Buch geschrieben, Das investierte Leben, der nachhaltige Segen echter Jüngerschaft. Ich kann euch gar nicht sagen, wie kostbar dieses Buch ist. Ein Satz aus dem Buch: Als Jünger Jesu brauchst du einen Paulus, der in dich investiert, einen Barnabas, dem du Rechenschaft gibst und der dich ermutigt, und einen Timotheus, in den du investierst. Ein Satz, ja, und schon eine Botschaft aus diesem Buch. Und gestern habe ich euch ein neues Buch vorgestellt, das noch keiner gesehen hat, heute Abend noch eins. Das kam auch diese Woche aus einer Druckerei. Ein Riesenbrummer. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Arbeit da drin steckt. Von meiner Frau und mir. Ich will das nicht rühmen, ja. Johannesevangelium und führten sie zu Jesus. Evangelistische Bibelarbeiten zum Johannesevangelium. Alle 21 Kapitel, alles reingepackt, was wir nützlich fanden. Wenn ihr gerne Menschen zu Jesus führt, im persönlichen Bibelstudium oder auch in einem Bibelkreis unter Männern oder Frauen, ja, dann würde ich euch bitten, schaut da mal rein, wenn ihr wollt. Also wir sind dankbar, dass es endlich da ist. Wir haben 2 Jahre lang immer wieder daran gearbeitet, nicht rund um die Uhr, aber immer, immer wieder. Meine Frau auch zuletzt ganz viel, die hat das alles zusammengestellt. So, ihr Lieben, jetzt habt ihr aber eine Medaille verdient, eine Tapferkeitsmedaille für langes Zuhören, ja? Ich setze mich schon.